Ready, Jolle?
Let's go, Flo.
Let's go! Frisch, ja. Erholt, zurück aus der Sommerpause. Jolle, du siehst aus. Fantastisch erstens und zweitens, als hättest du wochenlang in so einem Fass voller Knabberfischchen gesessen. Das ist ja...
Ja. Ja, so oder ähnlich war es auch.
Stark.
Knabberfischchen.
Was hast du erlebt?
Wo du gleich wieder abbiegst. Pass auf, bevor hier Knabberfischchen besprochen werden, ich muss das Raps-Video nochmal sehen. Ich muss es sehen. Ich weiß, ich darf es nicht haben. Du wirst es mir nicht geben.
Nein.
Und bitte alle da draußen, fragt Flo bitte regelmäßig, A, ob ihr das Raps-Video bitte mal sehen könnt und B, ob er es nicht vielleicht doch mir auch vermachen kann, damit ich es immer habe. Ja, Knabberfischchen.
Es ist in jedem Fall neben den Knabberfischchen ein Quell der Freude dieses Videos. Aber also da müsst ihr schon ordentlich battlen, bevor dieses magisch-epische Werk der gärtnerischen Kleinkunst.
Ja, also ja. Du machst mich ja sehr froh und sehr traurig, irgendwie immer im Wechsel. Das ist wirklich schwer auszuhalten, Flo.
Das ist mein Job, das Wechselbad der Gefühle. So soll es sein. Aber Jolle, erzähl mal, Urlaub hast du gemacht. Wo warst du, was hast du erlebt?
Das geht dich ja einen Scheißdreck an, aber
alles
ich war in
klar.
Österreich wandern. Nee, das war sehr schön. Da hat die Sonne geschienen, da waren übertrieben viele süße Kühe. Alle Pferde lieben mich. Ich wusste nicht, dass ich ein Pferdemädchen bin. Die Pferde wussten das auch nicht. Aber sie sind mir nachgelaufen und haben mich umgarnt. Ja, das war echt schön. Wir sind da über so Almen und Berge und Wipfel und Gipfel spaziert und gewandert. Und dann kamen überall so geile Tiere irgendwie so an. Die waren da einfach. Also man musste jetzt nicht zu so einem Gatter laufen. Und da war ich dann immer erschöpft und konnte dann gut speisen und trinken und in die Sauna gehen. Und es war wirklich herrlich. Aber auch schon wieder 2 Wochen her oder länger. Das heißt, was weiß ich denn von Erholungszustand? Keine Ahnung. Ich kenne hier nur Hassel und Urlaubsvertretung. Florian, wie war es denn bei dir?
Ja, bei mir war es auch Hassel und Urlaubsvertretung im Urlaub. Nein, ich habe tatsächlich geschliffen. Der Nachbar nennt mich schon der Schleifer. Ich habe ein kleines Vater-Sohn-Projekt gestartet, was dann nach dem ersten Schleifversuch meines Sohnes zu einem reinen Vater-Projekt wurde.
Vertrauen verspielt.
Nein, einfach eine pubertäre Bocklosigkeit auf übelste Art und Weise. Vater, ich glaube, ich gebolzen. Alles klar. Danke, Jeez. Das wird ein schöner Tisch. Egal, süß wie sie sind. Sie geben so viel zurück. Fragt sich wann. Jedenfalls, ich habe geschliffen und bin aber auf das Ergebnis tatsächlich ziemlich froh und fast schon ein bisschen stolz. Toll ist das geworden. Ja, das kann
ein Tisch. Ja,
ein Tisch. Es ist ein schöner Tisch. Also ein langer, großer Gartentisch aus massiven Eichenbohlen. Toll ist der geworden. So mit Ölen und alles. Ja, und dann war ich dann gerade fertig und dann kamen wir auf die großartige Idee. Warte mal, die Holzplatte in der Küche, die könnte doch auch nochmal abgeschliffen werden und abgeölt werden. Ach, also dann schon wieder. Also,
einfach
naja,
weiter.
Es ist. Ne, also, ne,
on to the next one.
The Schleifer ist back. Drum habe ich auch gedacht, komm, das ganze Schleifplattenöl muss jetzt einziehen und ich verlasse mal die Bude. Und wir sind nämlich deswegen jetzt nochmal frech in eine Woche Workation gegangen. Und ich bin gerade in einer Ferienwohnung hier auf der ich guck mal kurz raus, Regeninsel Föhr. Und nehme hier schön auf. Und,
ja,
hier
schön auf, als du hier mal reingekommen bist, ganz kurz, ne? Das war ja schon eher 90er Jahre Techno-Soundeffekts und Krisselbild. Also da war nichts mit schön. Da musstest du das WLAN
also
nochmal kurz abmelden.
Man hat ja auf jeden Fall auch 90er Jahre Herd- und Kücheneinrichtungseffekt. Das kann man schon auch sagen. Ich habe das Velux-Fenster oben aufgemacht und habe gesehen, dass das ursprünglich aus Hamburg stammte. Das hatte aber da noch 4 Postleitzahlen. Also, schon ein
kennst
bisschen
du,
älter.
Hier kommt Rolf. Diese Hand von der Post mit den 5 Fingern. Das war eine Hand. Vielleicht war das nur in Ostdeutschland,
doch,
aber auch dort wurden ja dann irgendwann die 5-stelligen Postleitzahlen, so alt bin ich übrigens, eingeführt. Jetzt kommt Rolf! Und so hieß mein Onkel. Und das, vielleicht habe ich das auch deswegen niemals vergessen können. Das hatte eine Hand, war gelb und hat im Gesicht.
Ich wusste nicht, dass er Rolf hieß, aber ich wusste,
gesagt.
Das gab es, glaube ich, sogar in einer ZDF-Sendung als Sitzsessel, dieser Rolf. Also man konnte sich auf Rolf raussetzen auch. Das bin ich mir sehr sicher. Müssen wir noch mal raussuchen. Packen wir euch in die Shownotes von uns für euch. Jedenfalls, der letzte Tipp zu veralteten Ferienwohnungen. Und wenn man mal so doof ist, ich weiß, es ist aus der Luft gegriffen, wem sollte es passieren, dass man den Haustürschlüssel vergisst und dann einfach nochmal eine Runde abends an den Strand geht und dann wiederkommt und dann feststellt, oh, hoppala, wie kommen wir denn jetzt hier rein? Dann sollte man auf gar keinen Fall gefährliche Dinge tun. Und ja, genau, da kann man mal kurz ein Kind aufs Dach schmeißen. Und schon, naja. So, dann haben wir Urlaub abgehakt. Wir sind erholt, knapper Fischchen frisch, würde ich sagen. Und es gab Themen, viele Themen.
Viele, ja.
Und zwar ein nicht ganz so frisches, vielleicht fangen wir irgendwie mit dem ab. Es ist glaube ich, auch zum Guten, zumindest zur Hälfte irgendwie abgeräumt. Aber wir haben, oder Jolle, du hast auf etwas aufmerksam gemacht, auch in Form eines Newsletter-Artikels. Und zwar ging es da um den Podcast, eine Aufnahme zwischen Björn Darko und Fabian Rossbacher. Und die haben sich über Vibe-Coding-Projekte gehalten und sind dann irgendwo an irgendeiner Stelle ein bisschen falsch abgebogen, ein bisschen doll. Und du hast mal den Finger in die Wunde gelegt und wir haben da sehr, sehr viel Zuspruch erlebt und zumindest auch eine Entschuldigung. Jolle, erzähl doch mal.
Ja, also wer es mitbekommen hat, sorry, dass wir trotzdem noch mal drüber reden. Wir finden es wertvoll. Ja, also ich höre ja Björns Podcast super gerne und dann war Fabian Rossbacher da zu Gast und er hat halt davon berichtet, wie er halt wirklich bei der Automatisierung von Content-Projekten und Wikis und so da Vollgas gibt und an drei Rechnern gleichzeitig die Bälle in der Luft hält und sich selbst irgendwie und Geschäftsmodelle voll automatisiert und
das also war schon auch so weit zu spannend, ne?
Soweit so spannend, da kann man echt viel lernen und das fand ich auch irgendwie cool, obwohl es schon auch eine krasse, ja, Marco Jank hat das auch gesagt, so, hey, das ist doch wirklich so Spam aus den schlechten alten Zeiten, da wollen wir doch eigentlich weg, der hatte auch so eine kleine Sinnkrise da gewittert. Aber ich fand das soweit jetzt erstmal nochmal interessant, denn die Frage ist ja immer, wie weit gehst du dann beim Prompten, was verarztest du noch, was geht da rein? Ich habe mir ein paar von den Projekten dann auch angeguckt und natürlich gibt's da lauter tote Links und irgendwie Dinge, die man eigentlich nochmal anpacken müsste, aber wenn du so nach einer 80-20-Regel gehst und sagst, naja, dafür, dass ich das eben nicht nochmal anfasse, ist das ja eigentlich schon mal ziemlich gut und ich kann damit Traffic einfahren und so. Ist jetzt nicht unsere Philosophie, aber so von dem ganzen programmatischen Aufwand, den er da ein Jahr lang reingesteckt hat, um diese Maschine zu bauen, schon total interessant. Und dann hat er halt so von so ein paar Wikis erzählt, zum Beispiel von seinem SEO Day. Und dann hat er halt nochmal gesagt, ja, oder wie ist es denn hier noch mit diesem Pickup Artist Wiki? So. Und da bin ich erstmal hellhörig geworden. Also auf einer Domain für Single-Börsensuche hatte er eben noch so ein Pickup Artist Wiki abgelegt, so. Und Björn ist dann halt so darauf eingegangen, so nach dem Motto, okay, cool, wie geht denn oder wie machst du denn das? Und ist halt einfach so technisch dabei geblieben. Und Pickup Artists, also wer es nicht weiß, das sind halt Leute, in der Regel Männer, die so Mechanismen zur Manipulation lernen oder auch in Kursen, Büchern und alles, was der Internet Wilde Westen noch so hergibt, halt verkaufen, um halt Frauen rumzukriegen, um sie ins Bett zu kriegen. So. Und das, ne, da gibt's irgendwie einen Grad, wo du sagst, hier ist noch Flirten oder da geht's eigentlich auch um psychologische oder rhetorische Trainings und wie man souverän rüberkommt und was Menschen vielleicht gerne hören wollen oder so. Also das gerät von so einer irgendwie Selbstoptimierungsecke oder wie trittst du auf? Was gibt's ja genauso auch für Business, ne? Also wie schaffe ich irgendwie Kunden ran? Wie muss ich da argumentieren? Muss ich die Mimik und die Gestik spiegeln und so weiter? Und das driftet aber bei Pickup Artists ganz klar in diese Ecke, wie kriege ich Frauen rum, wie rede ich denen nach dem Mund und kann dann halt Widerstände überwinden, Last-Minute-Resistance und so. Und das ist total problematisch. Und wenn man auch nur irgendwie sagen wollen würde, ja, diese Ecken gibt's, aber das ist in dem Wiki ja alles auch thematisiert, da wird auch feministische Kritik zitiert und so weiter, das passt ja schon, dann verstehe ich aber trotzdem nicht, wenn man irgendwie einen Funken Anstand im Herzen hat, also dann, und ich will irgendwie trotzdem den Traffic einsammeln, also ich habe schon Probleme, das überhaupt auszuführen, ne? Weil, nee, du machst es einfach nicht. Du machst es einfach nicht, weil es für das Schlechte in der Welt sorgt und weil das Frauen wirklich in Gefahr bringt, so. Und das zu promoten für Traffic, das ist ein No-Go, das geht gar nicht. Ne? Aber selbst wenn du sagst, ich bin aber irgendwie sleazy enough, ich mache es trotzdem, verstehe ich halt nicht, wie man so stumpf sein kann, dann trotzdem einen Podcast zu gehen und das dann anzusprechen und dann nicht mal so kurz einzuordnen oder so, ich habe damit ein schlechtes Gefühl, aber naja, irgendwie, ich mache es halt, die Opportunity ist halt trotzdem da oder so, all diese einordnenden Worte oder nee, es geht natürlich immer nur im beiderseitigen Einvernehmen, dann ist das für mich okay. Also lauter solche Henkel und Ösen, die du noch hättest an das Argument dran machen können, um zu sagen, ja, nee, ich meine ja nur die gute Seite dieser Szene, hat er halt nicht gemacht. Und ich bin halt ziemlich fest davon überzeugt, dass er solche Gedanken einfach nicht hat. Und das dann sozusagen nicht nur ein Kommunikationsproblem ist oder wie mir in den LinkedIn-Kommentaren selten, aber zum Teil eben auch irgendwie entgegnet wurde, dass ich mir nicht genug Mühe gegeben hätte, das Gute in dem Argument von Fabian zu finden. So. Aber im Großen und Ganzen habe ich mir das einmal von der Seele geschrieben, weil ich nichts gehört habe. Also ich bin dann natürlich, nachdem ich den Podcast gehört habe, irgendwie auf das LinkedIn-Profil von Björn, habe geguckt, was wird denn so kommentiert unter dem Post zu der Episode. Und da war halt nichts, ne? Da war nur euer krass. Auf Spotify gab es einen unangenehm, das kam aber auch erst Tage später. Und ich habe einfach nirgendwo auch auf YouTube irgendwie nichts gefunden, wo Leute mal irgendwie sagen, sag mal, hallo, geht's noch und so. Und da hat mir eben auch total gefehlt, dass Björn das als Moderator irgendwie einfängt. Naja, darüber habe ich geschrieben, weil ich finde, in dem Moment, wo ich selber schweige, mache ich ja mit an der Scheiße und will das irgendwie einmal mir von der Seele schreiben und habe dazu einen Post gemacht. Und da ging es dann so ein bisschen ab. Also da gab es viel Zuspruch, also Kommentare noch, Leute, die es unterstützt haben und auch so ein paar kritische Nachfragen, was ja auch alles okay ist und so. Und ich habe mich irgendwie insgesamt gefreut. Ich hatte auch immer so ein bedrücktes Gefühl, ey, ich will jetzt hier eigentlich nicht dastehen als eine, die jetzt da noch irgendwie Fame abgreift oder irgendwie sich darauf, ja, irgendwie produziert oder so. Aber ja, sowas muss man halt auch irgendwie dann auch aushalten. Also mich hat das schon auch emotional gepackt und ich habe aber versucht, irgendwie entspannt zu bleiben in der Moderation dieser Kommentare. Und da gab es dann halt auch irgendwie so aus der Community nochmal so in Direct Messages ziemlich viel Zuspruch und das bestärkt dann schon. Ne? Und was mich besonders gefreut hat, war anfangs noch die Minderheit, aber später kamen da auch immer mehr Typen dazu, die das halt auch unterstützt haben oder mal noch nicht nur irgendwie Daumen hoch, sondern nochmal irgendwie ihren Teil oder ihre Rolle in der Entwicklung so von so gesellschaftlichen Dynamiken unterschrieben haben. Das freut mich dann natürlich. Also ich bin mir auch sicher, dass es viele Leute mit der entgegengesetzten Meinung gibt, die dann halt stumm geblieben sind, die mich geblockt haben oder die dann einfach weggehen, raus aus dem Raum. Aber ich fand es erstmal cool, dass so eine Diskussion im Internet 2026 möglich ist. Natürlich traurig, dass sie notwendig ist. Aber ja, das war schon ein Ritt und hat mich auch ein bisschen rausgenommen aus dem Tagesgeschäft, ne? Weil du, klar, niemand zwingt dich jetzt alle 40 Sekunden nachzugucken, was da los ist, aber da schwingt ja auch so eine Angst mit, irgendwie in welche Richtung sich das drehen kann. Und wow, das war schon anstrengend, aber viel, viel Zuspruch bekommen. Das war cool.
Ja, ganz stark, also stellvertretend auch von mir und was ich so dann mitgelesen habe. Ich war auch dann spät dran, das irgendwie mitzubekommen.
Du warst ja im Urlaub.
Ja, auch das, aber es ist halt irgendwie, allein der Begriff Artist ist für mich halt schon irgendwie der im Begriff des Menschenverachtens dann an der Stelle und das ist halt einfach dann nicht schön, von daher super cool, dass du da
mal ganz wichtigen Punkt noch, ne? Björn hat mich dann angerufen, ne? Also Björn hat dich ja so ein bisschen in die Verantwortung gezogen, hey, als Moderator und Host muss da irgendwie was kommen. Und wir haben gesprochen und er hatte es wirklich einfach ganz ernsthaft nicht auf der Uhr. Er wusste einfach nicht, was das ist. Also klar, kannst du trotzdem bei Single ja, glaube ich ihm auch. Und so wie Fabian das da so anmoderiert hat, war es halt auch schon so sleazy, dass man da schon hellhörig hätte werden können, selbst wenn man nicht weiß, was es ist. Aber glaube ich ihm, er hat sich so, hat um Entschuldigung gebeten und so. Und es war auch super relaxed, das Gespräch. Es war jetzt überhaupt kein Rausreden oder ach Mensch, oder warum führst du dich so auf oder irgendwie sowas. Sondern er hat einfach angerufen, wir haben kurz gesprochen und alles ist cool und genau darum geht's ja. Ne? Also es geht mir überhaupt nicht ums Canceln und wenn jemand mal irgendwas verpasst hat oder nicht irgendwie eine falsche Wendungen benutzt oder sowas, dass man dann nicht einfach irgendwie alle Brücken abbrennt und abreißt und den Kontakt abbricht.
Nein, darum geht's ja nicht. Also man darf das nicht mehr hören. Es ist schön, dann irgendwie mal den Finger zu heben und in eine Diskussion einzusteigen. Wir sind ja nun auch hier in einer öffentlichen Ausstrahlung und uns kann es halt irgendwie genauso passieren, dass wir mal irgendwie in Fettnapf treten oder irgendwas erwähnen, was halt irgendwie, das ist ja schon kein Fettnapf mehr an der Stelle, sondern das ist ja halt tief verwurzelt im Sein, sag sag ich mal. Vielleicht gibt es da ja nochmal dann eine neue Bewertung dadurch, dass halt eben man feststellt, dass viele Leute es nicht gut finden. Ich erinnere uns an mich an eine unserer ersten Folgen, wo wir über Wahl Timmy gescherzt haben, der dann hinterher ja dann halt auch einfach draufgegangen ist. Solche Sachen und Fails können passieren. Aber hinterher dann in der Diskussion, in der Einordnung, da darf man dann auch irgendwann dann auch Entschuldigungen sagen. Und wenn die dann auf der einen Seite ausbleibt, dann ist es doch zumindest schade. Ich unterstreiche, dass es auf gar keinen Fall ein Bashing sein soll. Der Björn macht da einen starken Job, einen starken Podcast. Den hören wir ihm super gerne. Das an der Stelle nochmal unterstrichen. Ich finde es toll, dass er dich angerufen hat. Und ich glaube, damit können wir das Thema auch jetzt erstmal ad acta legen.
Yes. Du hast was gelesen.
Es sei denn, es wühlt noch mal jemand auf. Dann wühlen wir mit.
Du, es wird leider Anlass genug geben. Wir ziehen jetzt einen Strich drunter. Hast du denn so auch mal ein SEO-Thema für mich?
Ja, auch im Urlaub, da geht einem ja das ein oder andere Knabberfischchen ins Auge, ins entzündete Auge und stellt fest, in der Google Search Console kann man auf einmal Social Properties einstellen. Ich werd verrückt. Das ist ja Das ist ja auch Back to the Root, nicht 90er, aber es ist ja so eine Twitter-Einblendung, hatten wir zumindest schon mal in der Suchergebnisliste. Jetzt können wir es auch noch auslesen, also Social SEO und vor allem die Vorboten des Traffics besser monitoren können, ist ja auf jeden Fall eine sinnvolle Idee. Mir stellt sich nur ein bisschen die Frage, wieso kommt denn das jetzt auf einmal? Warum ist das denn für Google jetzt beschlossen, da was, hat Google da jetzt beschlossen, was zu ändern? Und warum werden die da jetzt eingezeigt? Hast du da eine Einordnung zu? Ich finde es erstmal überraschend. Kann mir sehr gut vorstellen, dass man da gerade im Zusammenspiel SEO, Social und gerade halt auch irgendwie im Marketingverbund und Markenaufbau da viel, viel besser ein gesamtheitliches Bild ablesen kann. Ist das schon der Grund oder in welche Richtung geht's da?
Das kann ich dir so genau auch nicht sagen, aber das ist natürlich ein Punkt, der für mich schon Sinn ergibt. Also wir haben das angelegt und sehen das ja jetzt gerade erst. Also ich habe jetzt noch nicht so richtige Auswirkungen, dass man mal wirklich sagt, okay, diese Daten haben mir folgenden Insight gebracht und deswegen kann ich jetzt hier optimieren oder ja meine Strategie entsprechend anpassen. Aber wenn denn jetzt auch mit Citations und ja, einfach Drittplattformen, wenn die einfach wichtiger werden, was woanders im Netz über mich gesagt wird, das so ein bisschen das Bündel zusammenzuhalten, ähnlich wie wir auch versuchen, im Markup zu Organizations oder Persons klarzumachen. Das gehört ja alles zusammen. Das ist quasi eine Entität und da auch eine Form von Verifikation, dass nicht irgendein Fake-Account sich als mich ausgeben kann, dass ich das irgendwo zusammenhalte, das ergibt ja schon Sinn, dass man sagt, okay,
absolut.
Auch damit kannst du ja in Search stattfinden. Auch da wird Meinung gemacht und Meinung gebildet. Und das irgendwie so zusammenzuziehen. Aber was ich jetzt mit dem Dashboard so richtig mache, außer diesem Faktor der Verifikation, habe ich jetzt noch auch nicht so richtig verstanden.
Vielleicht ist es jetzt ja auch erstmal nur das Abfallprodukt, das es uns da angezeigt wird. Das ist ja durchaus auch oftmals Teil der Google-Story. Aber spannend für uns abzulesen ist es ja, dass Google da wirklich die eindeutige Zuordnung macht. Welches Social-Media-Profil gehört denn eigentlich zu meiner Marke? Und wenn ich dann ablesen kann, okay, das ist jetzt irgendwie ein komplett neues Social-Media-Profil, da ist ja irgendwie noch gar nichts los. Und auf der anderen Seite haben wir dann den absoluten Content-Overkill, vielleicht sogar KI-generierten Content-Müll, man weiß es nicht. Und passend dazu gibt es aber keinen, der das Ganze halt irgendwie liest. Dann kann man da jetzt schon irgendwie eine Einordnung machen oder umgekehrt. Ist auf jeden Fall eines der spannenderen Dinge, die jetzt recht frisch sind, die wir beobachten können, in welche Richtung das geht. Aber schaut doch mal in die Search-Konsole rein und guckt doch mal, ob eure Properties da entsprechend einzurichten sind. Das zweite Thema geht auch um ein Update oder eine Korrektur der Google-Richtlinie oder der Google-Dokumentation von unserer lieben Saskia. Die hat nämlich hier mal in der Google-Doku geschaut, verlinken wir euch auch in den Shownotes. Und da gibt es eine kleine Korrektur zum Thema Canonicals. Und zwar schreibt Google jetzt hier als zentrale Aussage, und ich sage das mal hier direkt auf Englisch, so wie es da steht, Even after fixing content issues, Google might hold pages in a duplicate cluster for up to 2 weeks. Pages will generally split out faster if the difference between the new content and the other cluster pages is clear and significant. Spannend. Also, wir haben hier...
Warum ist es spannend, Florian?
Ja, wir haben hier ein Klassiker, den ich sehr, sehr oft gefragt werde. Mensch, warum hat Google denn hier meine URL als Duplicate erkannt oder hat hier einfach ein anderes Canonical gewählt? Und da ist es, selbst wenn man Dinge dann hinterher wieder geändert hat und eindeutiger mit dem Canonical gearbeitet hat, teilweise hat es sehr, sehr lange gedauert, bis man da überhaupt Änderungen festgestellt hat. Und jetzt schreibt Google das hier ganz deutlich rein. Sie schreiben for up to 2 weeks. Das würde ich mal mit Vorsicht genießen, ob das wirklich nur up to 2 weeks ist oder ob das halt
ich
eher so ein Richt
wird. Das ist relativ zügig. Also vielleicht
ich finde
ab
auch.
Dem Moment, wo sie die Verarbeitung wirklich durchlaufen haben. So, ne? Also angenommen, du hast irgendwie ähnliche Seiten und differenzierst die und sagst, okay, das ist wirklich zu ähnlich, ich baue hier nochmal einen Absatz rein und das andere nehme ich hier raus, weil das steht ja schon auf der anderen Seite und ja, zerfleddere das so ein bisschen und mach das die zwei Seiten dann sehr unterschiedlich und dann stoße ich nochmal Crawling und Indexierung an und wenn das so durchflutscht, dann kann ich mir auch vorstellen, dass jetzt quasi die Mühlen bei Google nicht länger arbeiten als diese 2 Wochen. Die Frage ist ja aber schon, hat Google überhaupt Bock, dich zu crawlen? Ne? Also wenn du in der Vergangenheit mit nicht besonders wertvollem Content aufgefallen bist, dann bist du vielleicht sehr weit unten auf der Liste. Und wann diese 2 Wochen losgehen?
Richtig, genau. Saskia hat das hier in einem Absatz sehr, sehr schön formuliert. Den lese ich auch nochmal vor. Google bildet solche Cluster, wenn mehrere Seiten identisch wirken oder ihre Hauptinhalte sehr ähnlich sind. Eine korrigierte Canonical-Angabe führt deshalb nicht automatisch zu einer sofortigen Neubewertung. Nee, klar. Ne? Also genau das ist es ja, selbst wenn halt dann die 2 Wochen drum sind und dann draufgeschaut wurde, heißt es ja dann auch nicht, dass das dann aufgelöst wird, wenn es halt trotzdem immer noch eine Ähnlichkeit ist und es trotzdem zum selben Hauptcluster gehört, dann macht es ja tatsächlich auch technisch und ressourcenschonend aus der Perspektive einfach Sinn für Google zu sagen, nee, das bleibt jetzt so für uns, weil wir dann unsere zukünftige Crawling-Strategie darauf ausrichten und die Ressourcen sparen, nur weil wir das irgendwie gerne sauber in unserer Auswertung drinne hätten. Es ist für Google ja noch gar kein Anlass zu sagen, ja komm, das müssen wir jetzt irgendwie alles einzeln aufführen. Das wird wohl weiterhin vielleicht auch ein bisschen mehr als 2 Wochen dauern, deswegen da nicht zu früh freuen an der Stelle.
Ja, aber ich finde es spannend, dass sie überhaupt so einen Zeitraum nennen, ne? Weil das bedeutet ja schon, dass sie eigentlich damit rechnen, dass sie das in der Regel schaffen, so. Also, weil sonst schreibst du, lässt dich ja nicht dann da auf so ein 2 Wochen Zeitfenster festnageln und publizierst das, wenn du das nicht in der Regel schaffst. Die werden das also schon meistens so hinbekommen. Und sie sagen ja auch, dass man eben dann nochmal das Indexing anstoßen kann in der Search Console. Und das kann man ja auch nur so bis, weiß nicht, was sind das, 10, 12 URLs pro Tag, die man überhaupt anstoßen kann. Das heißt, man kann sowieso nicht massenhaft jetzt dann URLs bei Google pingen und sagen, verarbeite das. Also klar, ganz normal, wenn deine Seiten sowieso häufig gecrawlt werden und deine Sitemaps regelmäßig verarbeitet werden und so, dann kannst du sowas natürlich irgendwie alles auf dem normalen Wege geschehen lassen und dann sollte das auch innerhalb von 2 Wochen passen. Aber wahrscheinlich denken sie, na gut, wenn jetzt jemand hier da nochmal die eine oder andere Seite anpingt, dann kriegen wir das schon hin in der Regel.
Ja, obwohl natürlich genau dieses manuelle Anpingen da an der Stelle auch sehr, sehr oft einfach angeklickt wird, ohne dass da eine Änderung stattgefunden hat, dann muss man sich natürlich auch nicht wundern, wenn da das Crawl-Verhalten sich auf der Stelle dann irgendwann anpasst, weil es irgendwie alles Fake-Klicks sind, die da passieren. Das sollte man sowieso vermeiden. Also wir priorisieren ja letzten Endes. Wir priorisieren ja sowieso einfach nur die Queue so ein bisschen um und sagen, hey, nimm das doch mal bitte als eines der nächsten Änderungen. Wenn ich aber vorher keine Änderungen gemacht habe, ja, dann doch bitte da nicht draufklicken. Ne? Also nur das Klicken des Revaluation-Buttons, der löst ja das Problem an sich nicht. Das muss man schon vorher selber gemacht haben.
Das muss man selber gemacht haben und also als würdest du in der Zukunft leben, genau darüber habe ich gestern auch nochmal geschrieben und es kommt im Newsletter raus, wenn die Folge draußen ist, ist das auch schon veröffentlicht, aber wenn du mich dann lässt, würde ich jetzt zum nächsten Thema übergehen, weil es gerade so gut passt. Oder wolltest du noch was sagen?
Also ich bin erstmal wir spoilern jetzt in der Vergangenheit für die Zukunft. Und wenn diese Folge rauskommt, ist das aber schon wieder gewesen. Das ist ja.
Ja, so ist
es. Besser wird es nicht. Jolle, hau raus.
Besser wird es nicht. Martin Splitt und John Mu von Google haben eine Podcast-Folge Search of the Record aufgenommen, wo sie den Indexing-Bericht oder den Pages oder den Seitenbericht in der Search Console besprechen und sagen, was es da eigentlich so zu sehen und zu analysieren gibt und welche Missverständnisse da auftreten. Ich unterstelle mal, dass da auch viele Fragen bei Google einprasseln, wo sie dann merken, okay, hier ist offensichtlich noch mal so ein bisschen Bedarf, das aufzudröseln. Und auch dort gibt es ja Gründe für die Nicht-Indexierung von Seiten. Und da gibt es da unterschiedliche Buckets. Also einmal irgendwie ist der Website-Owner schuld oder Google. Also auf welcher Seite ist denn jetzt eigentlich der Beschluss gefasst, dass das nicht funktioniert? Und da beschreiben sie in dieser Podcast-Folge auch noch mal, dass dieses I fixed this, irgendwie dieses Validierungsfeature sehr zum Aktionismus einlädt. Und da das ist genau das, was du gerade gesagt hast, ne? Also da steht irgendwie drin, hier sind Fehler, obwohl es gar nicht mehr so drüber steht. Drüber in dieser Tabelle in der GSC steht ja Reasons. Und da dachte ich mir auch, das ist auch schon ein interessantes Wording, weil sie eben da versuchen, nicht von Error zu sprechen. Ich glaube, bei den 500er Server Errors steht dann tatsächlich das Wort Error auch bei dem Grund dann drin. Aber sonst versuchen sie es eigentlich zu vermeiden und sagen, das sind hier einfach Zustände, die melden wir. Aber nicht alles, was dort als Fehler aufläuft, muss auch gefixt werden. Und dann sagen sie, naja klar, aber in dem Moment, wo wir sagen, ist das denn jetzt gefixt, dann validiere es, lädt halt total dazu ein, dass du sagst, ey, guck mal, ist es immer noch kaputt? Guck mal, Google, schau noch mal, selbst wenn man gar nichts geändert hat. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache, da äußern sie sich auch kritisch und da merkt man schon auch, sie überlegen schon auch, wie sie ihre Dokumentation eigentlich dann betiteln und vom Wortlaut ausschmücken, damit eben nicht zu viele Missverständnisse entstehen. Aber die Missverständnisse sind da. Aber die Folge fand ich wirklich nochmal cool, weil da auch irgendwie so diese klassischen Sachen. Wenn hier Sachen auflaufen, heißt es nicht automatisch, dass man sie fixen muss. Zum Beispiel, ich habe einen Seitenbereich, irgendein Segment in meinem Shop gibt es nicht mehr. Und ich stelle die irgendwie auf 404 oder 410 und sage, okay, ich lösche dieses Segment. Es gibt diese URLs nicht mehr. Und deswegen steigen jetzt die 4 irgendwas Fehler. Also ob es jetzt 410 oder 404 ist, ist ja erstmal egal. Aber das ist ja komplett der korrekte Statuscode. Diese Seite gibt es nicht mehr. So, und natürlich steigen dann in der GSC schlagartig diese Meldungen an. Und sie geben sich halt auch noch mal so ein bisschen kritisch darüber, naja, ne, wir sind schon auch ein bisschen selber schuld, wenn wir dann so E-Mails rausschicken. Weil wir sagen, okay, wir schicken ja dann auch an die Webmaster und alle, die den GSC-Zugang haben, dann so E-Mails raus. Das haben wir ja auch regelmäßig, dass Kunden dann sagen, ja, könnt ihr mal gucken, ist hier was schlimm und so. Und sie sprechen dann halt so witzigerweise von Expected Errors. Ne? Also wenn ich erwarte, dass das kommt, weil ich das ja mit Absicht so gemacht habe, dann ist es eben kein Problem, was ich fixen oder dann validieren muss, sondern dann ist das einfach so. Wenn ich meine Seite migriere oder einen Teil der Seite und die jetzt umleitet auf andere URLs und die 301er ansteigen, dann ist das gewollt, dann muss ich das nicht fixen.
Dann ist das wirklich Sie absolut eher, gewollt. Und ich kenne es genauso oder vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer. Also nicht nur einmal, dass ein Kunde halt ebenfalls natürlich Zugriff auf die Search-Konsole und sogar Owner ist, eine Nachricht bekommt und mich dann darüber informiert und die Frage stellt, ist da irgendwas Schlimmes bei? Aber noch bevor die Mail an mich rausgegangen ist, wurde schon auf den Button der Revalidierung geklickt. Und ja, das macht's halt dann kaputt. Und das ist dann ja sehr, sehr spannend, mal von der Urheberseite letzten Endes zu hören, dass sie sich da auch Gedanken machen, wie sie das eindämmen können. Vielleicht ist es eine gute Idee, da mal das rechte Konzept in der Search Console so ein bisschen zu verbessern. Oder noch. Nee, nicht wer die E-Mails bekommt, sondern dass man halt irgendwie, ähnlich wie wir jetzt hier in unserem Podcast-Studio hier auch die Möglichkeit haben, da so einen Produzenten mit reinzunehmen, der hier und da nochmal ein Knöpfchen drückt und da nochmal eine Einordnung halt irgendwie zu macht, könnte man sowas ja irgendwie auch in der Search Console halt irgendwie machen, dass man da seine Beratung mit reinklinken kann und nochmal einen handgeschriebenen Hinweis oder ähnliches hinzugibt, könnte ja vielleicht irgendwie ganz sinnvoll sein. Aber natürlich auch dann die E-Mail-Einstellung und das Ganze irgendwie ein bisschen orchestriert. Ist ja vielleicht eine Idee.
Ja, ist eine Idee. Flo, du willst doch nur den unmündigen Kunden, der nicht selber schalten und walten kann. Du willst doch einfach nur mächtiger sein als der Kunde.
Das können denn ja nur deine Kunden sein, weil ich liebe ja meine Kunden.
meine doch auch. So, wir sind ja aber noch nicht fertig. Pass auf, es gibt noch ein paar andere Aspekte, die ich da interessant fand. Und zwar, wir haben ja gerade im Zusammenhang mit Saskias Artikel über Canonicals gesprochen. Und da reden sie auch so darüber, wie es passieren kann, dass Google vielleicht sogar das Canonical nicht so setzt, wie ich es möchte, also auf der URL, auf der ich es gerne hätte, innerhalb von meiner Domain, sondern wie es auch passieren kann, dass ich auf Fremddomains kanonisiert werde. Das ist natürlich besonders schön. Dann fliege ich nämlich nicht mehr aus dem Index, weil ich eine Doublette von einem anderen Inhalt bin, sondern das Original und damit dann alle Ranking-Signale, alle Backlinks werden dann interpretiert als geht auf diese andere Seite, auf eine ganz andere Domain, mit der ich vielleicht gar nichts zu tun habe. Das erklären sie auch, wie das passiert. Kurzer Spoiler, es kann halt sein, dass wenn ich Bots wie dem Google-Bot im Gegensatz zum User, also der User sieht unterschiedliche Seiten, unterschiedliche Contents, da ist alles super. Aber dem Bot zeige ich so ein Interstitial an, was sagt, bist du ein Bot oder nicht? So, um rauszufinden, also quasi Bot-Protection zu betreiben. Dieser Content ist dann auf jeder URL identisch, nicht nur auf meiner Domain, sondern gerne auch auf anderen Domains. Und dann sagt Google, also dieser völlig dünne Content, den habe ich ja jetzt schon millionenfach gesehen.
Das da habe ich gar keinen Bot drauf.
Ich habe gar keinen Bot drauf. Weg damit, genau. Also das erklären sie so ein bisschen, wie sowas passieren kann. Das ist natürlich auch total charmant. Und für mich total essentiell, einmal diese ganze Discovered oder auch Crawled, Currently Not Indexed. So ganz rhetorische Fragen mäßig. Fragt Martin den ehrenwerten Johannes Müller dann, hey, könnte es sein, dass das auch vielleicht ein Qualitätsproblem ist? Und den Absatz darf man sich mal reinziehen von John. Der sagt nämlich, also er sagt dann zwar natürlich immer, wiggelt sich so durch, indem man sagt, ja, sometimes, also manchmal könnte das ein Hinweis auf mangelnde Qualität sein. Aber sie gehen wirklich dann auch nochmal darauf ein, ja, wenn wir einfach hinreichend dünnen Content von deiner Domain bekommen haben, dann macht es auch von unseren Ressourcen her keinen Sinn, viel auf Crawling und die Verarbeitung und Indexing zu verwenden. Das heißt, wenn dann guter Content dazwischen ist, sehen wir den vielleicht auch nicht so genau. Und ganz wichtig, zur Qualität gehört nicht nur der Text. Sie haben es auch nochmal so schön beschrieben. Hey, manchmal sind das sogar gute Artikel oder der Text ist gut. Und da hat jemand tatsächlich irgendwie recherchiert und was Gutes geschrieben, aber Google hat es einfach schon 4 Millionen Mal woanders gesehen. Es ist sozusagen kein Information Gain. Grüße an Saskia, die damit mit dem Vortrag ja auch auf der Campix war. Es ist nichts Neues hinzugekommen. Und selbst wenn das eigentlich gut ist oder auch unique oder handgeschrieben und nicht KI ist, sagt Google einfach, wir haben das schon, wir haben das im Index, es ist nichts Neues. So, das ist mal der eine Aspekt. Das heißt, selbst wenn man sagt, hier habe ich mir sogar Mühe gegeben, reicht das doch nicht. Und ganz wichtig.
Sollte man vielleicht dazu schreiben, Achtung, hier habe ich mir sogar Mühe gegeben. Bitte weiter.
Nee, wirklich, da habe ich mich bemüht. Sondern die komplette Page Experience. Also auch wenn dann wieder alles mit Ads zugeballert ist, wenn vor dem Rezept erst noch die Geschichte deiner Großmutter angepinkt wird und wenn du dann einfach noch 1000 automatisch abspielende Videos loslaufen hast und man gar nicht richtig erkennen kann, was ist denn hier der Main Content? Und sie sagen ebenso, es gibt da keinen Magic Button, wo man sagen könnte, hier ist mein Main Content und den sollst du berücksichtigen. Warum nicht? Denn die User sehen das ja auch. Für die User ist das die Erfahrung, sie wollen irgendwas wissen, sie interessieren sich für den Content, sie finden ihn nicht, weil er hinter anderen Elementen verborgen ist und das kommt alles mit in die Beurteilung, ist das guter Content oder nicht. Das heißt, wenn man selber die ganze Zeit mit Adblocker surft und denkt, ich weiß gar nicht, wovon die reden, ich habe ja gar nicht eingewilligt, ich sehe das alles nicht. Ja, so funktioniert es nicht. Ne? Und das ist, da haben wir es nochmal wirklich auf der Tonspur, im Transkript, auch schwarz auf weiß, das gehört alles mit in die Beurteilung von Qualität. Das ist für mich einer der wichtigsten Aspekte aus diesem Podcast.
Packen wir absolut auch in die Shownotes, in der wir uns auch viel Mühe geben. Von uns für euch. Bitte lesen.
Ja, also es sind noch ein paar andere Sachen dabei, ganz kurz genannt, nur keine Echtzeitdaten. Also wir haben das ja manchmal, dass Google komplett 2 Wochen aussetzt oder auch mal 4. Das war letzten Winter so, über Weihnachten, glaube ich. Das war wirklich voll der Horror. Aktuell waren es irgendwie so 4 Tage Delay, 2 Tage sind völlig normal. Und das heißt auch, wenn ich mir manchmal URLs angucke, die jetzt angeblich irgendwie letztes Mal dann und dann gecrawlt waren und ich gucke nochmal rein, gehe nochmal auf den Live-Test, dann haben wir schon wieder einen anderen Zustand. Wir haben dann Delay drin, also immer nochmal prüfen, bevor ich jetzt ausraste. Vielleicht hat es sich schon wieder erledigt. Und der andere Aspekt, auch sowas wie so eine Quote von Index zu Nicht-Index-Pages. So, da gibt es keine Quote. Sie sagen irgendwie, in ihrer eigenen Developer-Documentation haben sie auch nur 5% Indexierte im Verhältnis zu nicht indexierten Seiten. Und es ist kein Problem, weil da einfach viele alte Inhalte drauf sind oder irgendwelche API-Calls auf alte Versionen der API, die natürlich irgendwie nicht mehr, also die inzwischen ins Leere laufen. Das ist alles kein Problem. Und ich würde nochmal den Unterschied machen. Nee, das ist kein Problem. Also man muss nicht alles auf grün haben beim Indexing Report. Aber bei ein paar Kunden sehe ich es, dass selbst bei den Submitted Pages, also die, die ich per XML Sitemap einreiche, dass ich dann trotzdem eine verheerende Quote habe. Da würde ich sagen, das ist nicht gut. Also wenn ich sage, das hier ist mein qualitativ hochwertiges URL-Set, davon möchte ich jede einzelne im Index haben, denn sie hat einen 200er Status-Code, sie ist indexierbar, sie ist crawlbar, sie ist nicht auf eine andere Seite kanonisiert, sondern das ist guter Content. Und deswegen habe ich diese URL mit allen anderen sehr guten URLs in eine XML-Sitemap geschrieben und in der Search Console angemeldet und in der Robots verlinkt. Und davon ist dann nur ein Bruchteil indexiert. Dann darf ich wirklich noch mal gucken, was ist denn hier los? So, das ist ein Hinweis. Genau. Und ja, im Artikel steht halt auch noch mal, wie man so rangehen kann, um Muster zu erkennen. Super wertvoll. Und ich glaube, also ich habe jetzt gar nicht so viel Neues gelernt, aber ich merke die Diskussion bei den Kunden halt schon immer wieder. Warum ist das so? Wieso kommen diese E-Mails und so? Also das ist schon immer wieder ein Grund, nachzudenken und das noch mal aufzuklären.
Aber ja auch immer wieder Diskussionen, genau das, was du meinst, was haben wir da alles in der Sitemap und es funktioniert nicht. Man darf auch wirklich mal, können wir glaube ich nochmal unterstreichen, den großen Rotstift rauspacken und einfach mal auch im großen Stile mal Sachen löschen, die einfach nicht mehr wertvoll sind. Ne? Also wenn man keine Zeit hat, die zu aktualisieren, sie mit anderen zu verschmelzen, um bessere, frische Artikel zu machen, dann kann Zeug auch einfach mal weg. Und gerade über bei Content-Portalen, die über die Jahre gewachsen sind, da fällt halt einfach mal eine Information über den Aktualitätstellerrand drüber und dann kann die einfach weg.
Ja. Das ist der eine Teil und der andere halt auch nicht automatisch alles, was dein CMS an URLs produziert, automatisch in die Sitemap packen. Das sehen wir halt auch total oft mit Parametern, am besten noch irgendwie eigentlich so Marketingparametern oder Suchparametern und Filter und so. Und eigentlich durchläuft diese URL noch 4 Redirects, bevor man dann quasi auf der Landingpage rauskommt. Ja, pack doch bitte nur die finale Landingpage in die Sitemap, dann tun wir uns allen einen Gefallen. Dann ist das Set viel kleiner und ja, genau. Dann hast du da auch eine andere Quote. Also ne, einmal den Content wirklich auszusortieren, was ist hier noch gut, und dann aber auch ein stabiles URL-Set hinzubekommen, was nicht irgendwie jeden Tag flattert und mit einem anderen Parameter irgendwie durch die Tür kommt, das hilft auch.
Ein tolles Schlusswort. Stabile Folge, würde ich sagen. Wir haben keine Ankündigung für Events, was traurig ist. Ne? Also eigentlich hätte man jetzt so nach der Sommerpause doch gut noch mal wieder so ein kleines SEO-Eventchen haben können. Also ihr Eventveranstalter, haut mal einen raus. Das wird, also es wird schon jucken, ne? Das wäre vielleicht mal ganz schön. Ansonsten verabschieden wir uns bald schon wieder irgendwie in ein komisches Offside, habe ich gesehen. Wir wollen
eben, wir machen Events ohne Ende.
So, ne? Also am Ball bleiben, mitspielen, einsteigen, dabei sein. Die nächste Fahrt geht rückwärts. Und dann haben wir bestimmt auch in der nächsten Folge wieder schöne Themen für euch. Vielen Dank, Jolla, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
Happy Pride Week, du bist gay genug. Auf Wiedersehen.
So, du bist gay genug. So, also, tschüssi.